Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung an die Leopoldina und der Volkswagen-Stiftung, dass ich diese Einleitung, diesen Aufschlag hier mal machen kann, mit der ich heute mit Ihnen darüber dann diskutieren soll, die als Grundlage vielleicht dienen kann. Und bevor wir anfangen, wollte ich mal was versuchen. Ich wollte Sie mal fragen, wenn wir das Bild jetzt hier so sehen, da sehen wir ja einen chirurgischen Eingriff. Wer vielleicht per Handzeichen einfach mal alles schon mal hier da ist und schon mal operiert worden ist in der Zeit. Das sind wahrscheinlich sehr viele, ja. Man sieht, es gehen sehr viele Hände hoch. Sehr schön. Ich möchte deshalb aber auch mal eine Prognose wagen, eine provokante Prognose. Ich sage, Chirurgie ist natürlich heute ein medizinisches Fachgebiet, was sehr wichtig ist, wie wir alle sehen. Wir sind fast alle schon mal operiert worden. Und da weiß man natürlich, wie wichtig das ist, dass das funktionieren kann. Ich wage mal die Prognose, dass wenn jemand anders die Frage vielleicht in 50 bis 100 Jahren stellt und fragt nach Genomchirurgie, wo vielleicht jemand schon mal das in Anspruch genommen hat, würde ich mal die Prognose wagen und sagen, da würden sich dann vielleicht genauso viele melden. Das ist auch der Grund, warum das Ganze, ich habe da unten so einen kleinen Satelliten, den man sieht, das ist der Sputnik-Satellit. Wir stehen, das denken wir zumindest viele, vor allem in einem Aufbruch in eine neue Ära der Medizin. Und es ist deshalb als Schlüsseltechnologie bezeichnet worden und weil es einen direkten Wettlauf auch da scheinbar gibt, wer da als erstes im Prinzip da das einsetzt, was natürlich, das können wir auch hinterher diskutieren, auch vielleicht eine Gefahr birgt. Aber es wird als Sputnik 2.0 auch schon bezeichnet, weil die Wichtigkeit als Schlüsseltechnologie da gesehen wird. Nun, ich wollte nochmal zurückgehen wieder zu der Chirurgie, denn es ist eigentlich ganz interessant, mal zurückzugehen, auch in der Geschichte, wie die Chirurgie sich entwickelt hat. Ist natürlich eine sehr alte Disziplin, die Chirurgie, wird also schon seit vielen hunderten Jahren von Menschen praktiziert, ist aber, wenn man mal historisch zurückgeht, eigentlich für die Medizin eine sehr junge Disziplin. Die Chirurgie gehört noch nicht so lange zur Medizin. Und wenn man zum Beispiel ins Mittelalter zurückgeht, dann ist das so, dass im Mittelalter, wenn Sie einen chirurgischen Eingriff brauchen, sind Sie nämlich nicht zum Mediziner gegangen, sondern Sie sind zum Barbier gegangen. Der hat das gemacht. Und in Analogie dazu sehe ich das so ein bisschen ähnlich. Auch das DNA-Engineering ist eigentlich ja jetzt keine total neue Disziplin für die Biologie und für die Molekularbiologie. Wir kennen das schon sehr lange im Prinzip. Aber für die Medizin scheint es tatsächlich auch jetzt immer mehr eine wirklich wichtige Rolle einzunehmen. Und im letzten Jahrhundert war es halt so, dass die rekombinante DNA-Technologie zumeist von Biotechnologen benutzt worden ist. Hier als kleines Beispiel kann man sehen, wie da DNA in ein Plasmid reinkloniert wird. Warum ist das so? Was war der Durchbruch vielleicht, dass die Chirurgie in eine medizinische Disziplin eingehen konnte? Und ich denke, ein wichtiger Aspekt dabei war, dass die Medizin die Anatomie sich angenommen hat und im Prinzip genau den Körper katalogisiert hat. Das sprach dann für den Chirurgen natürlich, dass er, das hatte den Vorteil, dass er dadurch genau wusste, wo er schneiden kann, ohne möglichst viel an Gefahr für den Patienten einzugehen, dass er halt nicht irgendwie ein wichtiges Blutgefäß oder Nerven durchtrennt. Das war dadurch gegeben. In Analogie wieder dazu, denke ich, kann man sagen, dass die Genomik, also das Sequenzieren des humanen Genoms, die Basis für die Genomchirurgie stellt. Denn ohne zu wissen, wie die Sequenzen im humanen Genom aussehen, lässt sich auch keine Genomchirurgie durchführen. Wir haben also im Prinzip jetzt das humane Genom. Wir können Menschen vollständig sequenzieren, jede einzelne Base. Und ich wollte es Ihnen nur mal kurz noch mal vor Augen führen, dass unser Buch des Lebens, also jeder von uns, enthält 6 Milliarden Buchstaben. Wenn man das übersetzt, wären es ungefähr 1,1 Millionen Seiten im Buch des Lebens. Und es gibt in diesem Buch des Lebens, so kann man sich es ruhig vorstellen, Rechtschreibfehler manchmal, die dann Krankheiten auslösen können. Also wenn ein Fehler da drin ist in dem Buch, dann kann es sein, dass der Fehler so stark ist, dass es dazu führt, dass man krank wird. Heutzutage kennen wir immer mehr von diesen Rechtschreibfehlern im Genom. Und was heute schon praktiziert wird in der Klinik, ist zum Beispiel, wenn ein neues Kind geboren wird, das sind die Daten für Deutschland hier, auf diese 13 Krankheiten wird bei der Geburt des Kindes heutzutage schon gescreent. Sprich, es wird von dem Baby ein klein bisschen Blut abgenommen und es gibt dann bestimmte Verfahren, wo man dann nachgucken kann, ob dieses Kind gewisse Erbkrankheit hat. In den USA sind die da sogar schon sehr viel weiter. Da wird in einigen Bundesstaaten schon nach über 50 verschiedenen unterschiedlichen Erbkrankheiten gescreent. Das sind sogenannte monogenetische Erkrankungen. Das heißt, dass halt eine Mutation praktisch für diese Krankheit verantwortlich ist. Ich habe hier mal ein paar aufgezählt, wie zum Beispiel die Sichelzellanämie. Das sind alles sehr seltene Krankheiten. Sichelzellanämie sind ungefähr die Daten so, dass ein in jedes 10.000. Kind wird geboren mit dieser Erbkrankheit. Und ich habe jetzt einfach nur mal 4. Es gibt allerdings in der Zwischenzeit, kennen wir schon über 8.000 monogene Erbkrankheiten. Und es ist zusammengerechnet worden mal, dass man davon ausgeht jetzt, dass, wenn man die alle zusammenzählt, 5% der Neugeborenen tatsächlich mit einer Erbkrankheit geboren werden, was dann natürlich schon eine recht ordentliche Zahl ist. Und das zeigt, was für ein Bedarf eigentlich da ist, auch diese Sachen besser behandeln zu können. Denn Sie wissen, viele von diesen Krankheiten sind natürlich für die Betroffenen sehr schwierig und auch für die Familien dann natürlich sehr schwierig. Hier ist zum Beispiel nur mal als Beispiel hier dieses sogenannte Bubble Baby. Das sind halt Kinder, die kein Immunsystem haben. Die müssen praktisch Zeit ihres Lebens abgeschirmt vom Rest der Umwelt leben. Das ist natürlich kein Zustand, der wirklich erfreulich ist. Also zurück zu der Genomchirurgie. Wir kennen also jetzt die genetische Basis vieler Erkrankungen dadurch, dass wir kranke Menschen sequenzieren können und genau die Fehler praktisch erkennen können. Dann ist natürlich die nächste logische Schlussfolgerung daraus, wie lassen sich diese Fehler jetzt inaktivieren oder reparieren. Und genau da setzt eigentlich die Genomchirurgie an. Und in den letzten Jahren ist sehr viel Zeit darauf verbracht worden, die Werkzeuge hierfür zu generieren und zu verbessern. Ich habe hier mal die wichtigsten vielleicht aufgeführt. Sogenannte Homing-Endonukleasen, Zinkfinger-Nukleasen, Tall-Effektor-Nukleasen oder als letztes hier das eben schon zitierte die RNA-gerichteten Nukleasen, das CRISPR-Cas-System. Ich möchte aber auch, und während meines Vortrages werde ich auch darauf eingehen, auf ein anderes Enzymsystem auch noch kurz eingehen. Den sogenannten sequenzspezifischen Rekombinasen. Hier vielleicht nur ganz kurz so als Überblick, was unterscheidet diese beiden unterschiedlichen Sachen, die Nukleasen, also das CRISPR-Cas-System von den Rekombinasen schon mal als vorab. Die werden häufig auch als Genscheren bezeichnet. Das sind also im Prinzip, kann man sich tatsächlich so vorstellen, das sind wie Scheren, die ganz spezifisch im Genom jetzt den Fehler erkennen können und dann in der Erbinformation ganz gezielt da, wo der Fehler ist, setzen die einen Schnitt und schneiden diese DNA, das Erbgut, durch. Im Gegensatz dazu, die Rekombinasen, auf denen wir sehr viel arbeiten, sind auch Genscheren in dem Fall. Allerdings zusätzlich bringen die auch gleichzeitig den Kleber mit. Das heißt, es wird nicht nur ein Schnitt gemacht und dann wird die Zelle damit alleine gelassen, sondern diese Enzyme können auch die Enden, die dadurch entstehen, ganz präzise wieder zusammenführen. Und das, denken wir, ist zum Beispiel ein großer Vorteil von diesen Enzymen gegenüber dem CRISPR-Cas-System, wenn es in Richtung therapeutische Anwendung geht. Aber auch das CRISPR-Cas-System hat natürlich interessante Anwendungsmöglichkeiten. Das Tolle an dem CRISPR-Cas-System, wir haben es schon gehört, ist eigentlich die Simplizität dieses Systems. Das ist ein ganz tolles System aus zwei Komponenten, einem Protein, was im Prinzip die Schere ist, und zusätzlich einer RNA, die hier oben gezeigt ist, mit so einem kleinen Loop. Und in dieser RNA ist im Prinzip der Adresscode hinterlegt. Das heißt, das Protein bindet jetzt diese RNA und in dieser RNA steht genau drin, wo im Genom der Schnitt dann vonstatten gehen soll. Und man kann ganz einfach, indem man solche RNA kann man sehr leicht herstellen, die kann man chemisch synthetisieren, kann man dann im Prinzip also eine Schere maßgeschneidert für eine bestimmte Region im Genom herstellen und diese dann in der Zelle dazu bringen, genau dort den Schnitt zu setzen. Wie ich schon gesagt habe, dann ist natürlich jetzt der Schnitt gesetzt. Jetzt muss die Zelle diesen Schnitt reparieren. Und es gibt eigentlich zwei Hauptmethoden, wie die Zelle diesen Schnitt reparieren kann. Das ist zum einen, und das ist natürlich wenn wir Erbkrankheiten haben, wo bestimmte Mutationen gesetzt sind, der Weg, den man dann wählen würde. Wenn man zusätzlich zu diesem Schnitt im Prinzip, den man da gesetzt hat, gleichzeitig auch noch ein Templat-DNA bereitstellt, was dann den Fehler im Prinzip korrigiert, dann kann die Zelle das reparieren in so einem sogenannten Homology-Directed Repair. Das ist exakt und führt dazu, dass man dann natürlich hier diese blaue Sequenz wäre dann das korrigierte Genstück, was man dann einbringt, und die Zelle wäre damit dann, hätte diese Mutation nicht mehr. Das wäre die Art und Weise, wie man hier das nutzen kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch, wenn es darum geht, dass man vielleicht eine krankheitsauslösende Mutation hat, die man inaktivieren will, dann kann man ja auch den Doppelstrangbruch setzen. Und wenn die Zelle das über diesen Weg hier repariert, dann führt das zu leichten Veränderungen in der DNA, die dann dieses Stückchen hier im Prinzip rausschneiden. Also diese beiden Wege sind im Prinzip möglich. Und ich wollte jetzt ein paar Ansätze im Prinzip kurz darlegen, wo man das einsetzen kann. Zum Beispiel für Krebs ist natürlich eine der Geißeln der Menschheit, wenn man so will. Es ist eine der Krankheiten, die uns immer mehr beschäftigt, gerade mit höherem Alter, dass die Menschen älter werden, nehmen Krebserkrankungen zu. Und es sind große Anstrengungen gemacht worden. Ich habe hier nochmal ein Paper genommen, wo das gemacht worden ist. Hier sind 12 verschiedene Krebsarten von sehr vielen Patienten sequenziert worden. Da hat man einfach jeden Krebspatient genommen, die Krebszellen genommen und hat dann das komplette Genom sequenziert, um dann rauszufinden, wo sind denn jetzt die Fehler, die dazu führen, dass diese Zelle entartet ist. Und allein in dieser Arbeit sind 600.000 Mutationen gefunden worden. Da kann man sich also natürlich jetzt vorstellen, das ist extrem viel. Und es ist relativ einfach herauszufinden, welche dieser Mutationen wichtig sind. Wenn man findet, dass bestimmte Mutationen genau gleich in verschiedenen Patienten auftreten, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wahrscheinlich diese Mutation wichtig ist. Allerdings von diesen 600.000 Mutationen bis jetzt mit dieser Methode konnten wir bis jetzt nur ungefähr 130 sogenannte Driver, also Mutationen, die den Krebs vorantreiben, identifizieren. Heißt natürlich auch, dass viele dieser Mutationen wahrscheinlich für die Krebsentwicklung keine Rolle spielen. Aber wir wollen natürlich wissen, welche sind denn die wichtigen Mutationen? Und das ist etwas, wo wir uns sehr viel Gedanken zum Beispiel drüber gemacht haben, kurz ein Exkurs von dem, woran wir arbeiten. Wir haben uns halt gesagt, es gibt zwei Methoden, wie man rausfinden kann. Man kann natürlich jetzt jede einzelne dieser 600.000 Mutationen in eine gesunde Zelle einbringen und dann gucken, entartet die, wenn man jetzt diese Mutation in die Zelle einbringt. Wir haben uns gedacht, vielleicht kann man das Ganze auch umdrehen, vielleicht kann man eine Tumorzelle nehmen und die Schere jetzt so darauf ansetzen, dass diese Krebsmutation geschnitten wird. Und zwar nicht dann die Wildtyp-Sequenz, also was in der normalen Zelle ist, sondern nur die Sequenz, die in der Krebszelle passiert. Und wir haben vorher gesagt, wenn das möglich ist, dann müssten wir eigentlich die Krebsmutation inaktivieren können. Und indem wir diese Krebsmutation inaktivieren, würden wir dann erhoffen, dass diese Zelle dann nicht sich weiter teilen kann. Das haben wir getestet. Hier sieht man so eine Krebszelle, die hat sehr viele unterschiedliche Mutationen. Typischerweise, es können manchmal 20 Mutationen sein, es können aber auch tausende Mutationen sein, die man in verschiedenen Krebszellen findet. Und die Idee war halt dann jetzt jedes Mal eine Schere zu bauen, die dann genau da schneidet, wo diese Krebsmutation ist, und dann die Zellen weiter zu beobachten. Wenn die Zellen ganz normal weiterwachsen, also es sie nicht stört, wenn wir die Krebsmutation inaktivieren, dann ist das wahrscheinlich keine wirklich wichtige Mutation, die der Krebszelle braucht, um weiter zu wachsen. Wenn allerdings wir sehen, dass die Zellen dann nicht mehr weiterwachsen oder vielleicht sogar sterben, dann können wir davon ausgehen, dass das eine wirklich wichtige Mutation ist, die es sich vielleicht auch dann lohnt, weiter zu studieren. Und genau das haben wir gezeigt, dass das auch funktioniert. Hier ist mal ein Beispiel davon. Hier haben wir in dieser Zelllinie hier, das ist eine Leukämie-Zelllinie aus einem Patienten mit akuter myeloischer Leukämie. Und wir haben eine Mutation gefunden, dass wenn wir die inaktivieren, das ist hier die rote, wenn wir da schneiden, dann können die Zellen nicht mehr vernünftig wachsen. Währenddessen, wenn wir andere Mutationen schneiden, die Zellen ganz einfach normal weiter wachsen. Und das erklärt uns natürlich jetzt und sagt uns, aha, diese Mutation hier ist die, auf die wir achten sollten und wo wir vielleicht versuchen sollten, eine Therapie dafür zu entwickeln. Wir stellen uns das Ganze jetzt natürlich vor, wie wollen wir das Ganze näher in die Klinik bringen. Hier ist mal ein Ausblick von unserer Seite. Die Idee wäre, dass ein Mensch mit einer Krebserkrankung das Tumorgenom sequenziert wird. Gleichzeitig wird natürlich auch das normale Genom sequenziert. Dadurch können wir die Mutationen, die in den Krebszellen vorkommen, identifizieren. Wir würden dann für diesen Patienten spezifisch eine Bibliothek aller Scheren machen, die in diese Mutationen dann genau schneiden können. Und wir könnten dann in die Zellen des Patienten gehen und durch Sequenzieren wieder dann, indem wir das wachsen lassen, die Gene identifizieren, die für diese Krebszelle wirklich wichtig sind, damit sie weiter wachsen kann. Und diese Informationen könnten wir zurückspiegeln an die Mediziner, die praktisch dann eine personalisierte Diagnostik machen könnten für diesen Patienten und dann die beste Medizin für diesen Patienten im Prinzip dann auswählen. Langfristig könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass das vielleicht auch eine super Therapie sein könnte. Denn wir könnten ja für jeden Patienten, weil jede Tumorzelle ist praktisch anders, die hat andere Mutationen. Und wir könnten für den Patienten zielgenau die Scheren dann zur Verfügung stellen, die dann das Krebsgenom, und zwar nur das Krebsgenom, genau schneiden würden. Und das wäre natürlich eine Therapie, die man sich vorstellen kann, das wäre natürlich eine tolle Sache. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Da gibt es also viele Hürden zu nehmen. Eine wichtige Hürde wäre, wie kriegt man diese Scheren dann im Prinzip in die Zellen, in die Krebszellen rein? Und zwar in jede. Man muss ja jede Krebszelle im Prinzip erreichen. Denn wenn man eine einzige nicht treffen würde damit, würde die ja sofort wieder dahinterher hochwachsen. Das sind Probleme, die sind im Moment noch nicht gelöst. Aber es gibt durchaus Ansätze, wie man da vielleicht rangehen kann. Es ist aber nicht alles Science-Fiction, was hier ist. Und man muss dazu sagen, das ist tatsächlich so, CRISPR-Cas ist eine Technologie, wir haben es gehört, die ist erst ein paar Jahre alt. Und sie ist tatsächlich auch schon in der Klinik. Die schnellste Methode, die neu entwickelt worden ist, die es je wohl gegeben hat, die so schnell in die Klinik vorgebracht ist, in Menschen angewendet wird. Dies ist eine Publikation hier aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres, wo CRISPR-Cas halt in Menschen tatsächlich getestet wird. Was wird da gemacht? Da geht es im Prinzip darum, wir kennen schon seit langer Zeit, dass Tumorzellen etwas benutzen, was es in unseren allen Zellen tatsächlich auch gibt. Sogenannte Don't-Eat-Me-Signale. Also viele unserer Zellen, wir haben ja ein Immunsystem und die greifen normalerweise Zellen an. Es gibt aber bestimmte Situationen, wo in unserem Körper dann die Zelle sagt, greif mich bitte nicht an. Und Krebszellen nutzen das manchmal. Die nehmen sich diesen Mechanismus und exprimieren dann diese Proteine, die dem Immunsystem sagen, greif mich nicht an. Und da braucht man jeweils immer einen Schlüssel und ein Schloss dafür. Und was ist in diesen Zellen jetzt gemacht worden? In den Zellen von Patienten, die eine Krebserkrankung haben, sind die T-Zellen isoliert worden und man hat diesen einen Schlüssel, hat man im Prinzip in diesen T-Zellen eliminiert, über CRISPR-Cas hat es inaktiviert, dieses Gen, und hat dem Patienten dann seine eigenen Zellen wieder zurückgegeben. Und hier kann jetzt das Immunsystem die Tumorzellen angreifen und dazu führen, dass diese zerstört werden. Das ist heutzutage tatsächlich schon in der Klinik eine interessante Anwendung. Ob das wirklich so funktioniert, wie sich die Wissenschaftler das vorstellen, bleibt natürlich abzuwarten, aber es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Eine andere Anwendung, die erste eigentlich, wo Genome Editing in Patienten gegangen ist, ist im Bereich HIV. HIV natürlich ein Retrovirus, wo es heute gute Medizin gibt. Allerdings muss man diese Medizin sein Leben lang nehmen. Und das liegt daran, dass das Virus sich integriert in die Zelle, in das Genom. Es versteckt sich praktisch, bringt seine eigene Erbinformation in das Erbgut der menschlichen Zelle ein und ist damit durch Medikamente eigentlich nicht wieder loszuwerden. Die erste Therapie allerdings, wenn man hier sieht, wie dieses Virus normalerweise Zellen infiziert, ist, da braucht man bestimmte Rezeptoren, die auf der Zelloberfläche gemacht werden. Und was Wissenschaftler gemacht haben, ist, sie haben im Prinzip einer dieser Rezeptoren, die das Virus braucht, um in die Zellen reinzukommen, hat man ausgeschaltet in menschlichen Zellen. Es gibt natürlich vorkommende Menschen, die sowieso dieses Protein gar nicht haben. Von daher wusste man, das ist jetzt kein super wichtiges Gen, was man braucht, um leben zu können. Von daher ist es kein Problem, dieses Gen auszuschalten. Und es ist also hier ausgeschaltet worden und damit sind diese Zellen jetzt resistent. Die können also von neuen Zellen nicht mehr infiziert werden. Allerdings ist es natürlich so, die Zellen, die schon infiziert sind, bleiben dann im Körper trotzdem zurück. Und wieder, das ist kein Science-Fiction, ist tatsächlich so, das ist schon in der Klinik. Und es gibt 6, zum Teil auch schon abgeschlossene klinische Studien, die gezeigt haben, dass das in diesem Fall mit einer Zinkfingernuklease, das bis jetzt, zumindest zum bis jetzigen Status, keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, die irgendwo negativ aufgefallen werden. Also es sieht so aus, als ob solche Therapien auch die Sicherheit mitbringen, dass sowas gemacht werden kann. Natürlich muss man trotzdem bei jeder einzelnen dieser neuen Anwendungen aufpassen und genau abwägen, ist das sicher und kann man das tatsächlich an einem Menschen auch anwenden. Wie gesagt, ein Problem auch bei dieser Therapie, wenn man an diesen Rezeptor geht, ist, dass natürlich die infizierten Zellen trotzdem infiziert sind. Wir haben deshalb und andere auch natürlich uns gedacht, kann man nicht mit diesen Genome-Editing-Werkzeugen direkt an dieses integrierte sogenannte Provirus angreifen? Kann man nicht da einfach schneiden? Und in der Tat, viele Viruserkrankungen, das ist eine weitere Anwendung zum Krebs jetzt, viele Viruserkrankungen lassen sich tatsächlich sehr theoretisch sehr gut mit Genome-Editing behandeln. Recht einfache Vorgehensweise. Das Virus hat natürlich sein eigenes Genom. Wenn ich jetzt Scheren bringe, die das virale Genom zerschneiden, zerstöre ich natürlich das Virus. Und damit ist das natürlich ein sehr gutes und sehr spezifisches antivirales Agens. Und es ist also schon in wissenschaftlichen Publikationen für viele mit CRISPR-Cas, für viele dieser Viren, zum Beispiel HPV, HIV, aber auch EBV, Hepatitis B und Hepatitis C-Virus ist gezeigt worden, dass solche Ansätze tatsächlich als antivirale Ansätze geeignet sind. Allerdings, und da kommt dann auch schon einer der Kaviate für solche Anwendungen, bei HIV insbesondere ist gezeigt worden, dass sehr schnell sich Virusresistenzen bilden. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn man in dem viralen Genom, in dem Provirus jetzt zum Beispiel eine Schere einbringt und man schneidet das virale Genom an einer bestimmten Stelle mit diesem CRISPR-Cas9 zum Beispiel, dann habe ich Ihnen ja gesagt, dann wird die Zelle das irgendwie reparieren. Und die häufigste Reparaturmechanismus ist dieser Pathway hier, der dann Fehler hier einbaut. Und in den meisten Fällen natürlich zerstört man damit das Virus. Das ist dann nicht mehr lebensfähig. Wenn allerdings die Reparatur der Zelle so vollzogen wird, dass das Virus damit nicht abgetötet ist, die Sequenz aber etwas anders ist, dann hat man natürlich sofort ein Virus, das, wo die Schere dann stumpf ist. Die schneidet dann da nicht mehr. Und damit entstehen dann sofort resistente Viren, die dann von dieser Schere zumindest nicht mehr angreifbar sind. Da kommt jetzt genau unser Aspekt rein, den wir benutzen. Wir benutzen halt eine andere Enzymklasse, die sogenannte sequenzspezifische Rekombinasen. Ich hatte Ihnen schon gesagt, das ist auch eine Schere, sie bringt aber den Kleber gleich mit. Die klebt die Enden dann auch gleich wieder zusammen. Und damit, das erlaubt eine fehlerfreie Reparatur. Wir können also genau vorhersagen, wie hinterher die DNA aussieht. Was wir denken, was für einen therapeutischen Ansatz ein sehr großer Fortschritt ist. Wir denken, dass das deshalb eine höhere Sicherheit bringt und auch ein sehr großes therapeutisches Potenzial hat. Ein Nachteil mit dieser Methode ist, ich habe Ihnen ja gezeigt, wie einfach es ist, eine Schere zu basteln mit CRISPR-Cas9. Da braucht man nur ein kleines RNA-Stück synthetisieren lassen und schon hat man die Schere. Das ist hier natürlich sehr viel schwieriger. Also hier eine Schere zu machen, die dann eine bestimmte Sequenz schneidet, ist nicht einfach. Und um es nur ganz einfach, ich kürze das ab, wir haben sehr lange Zeit darauf gearbeitet, wir haben Methoden entwickelt. Im Prinzip nutzen wir die Möglichkeiten der Evolution. Also so, ich habe das hier mal beispielhaft gemacht, Menschen züchten ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, kann man durch Verkreuzen bestimmte Eigenschaften bei Tieren, bei Lebewesen rausselektionieren und sie können aus einem großen Hund, indem sie immer wieder die Kleinsten miteinander verpaaren, dann in mehreren Generationen dann zu anderen, zu sehr kleinen Hunden kommen. Und wir können genau das Gleiche können wir mit Molekülen machen, auf ganz kleiner Ebene. Wir können also eine Rekombinase beibringen und die züchten und ganz langsam darauf anpassen, auf die Sequenz, wo sie drauf arbeiten soll. Und genau das machen wir im Labor und es funktioniert sehr gut. Und unsere Vorhersage war, wenn es uns gelingt, eine Rekombinase zu machen, die Enden des HIV-Virus hier, das ist hier gezeigt, also das ist das integrierte HIV-Virus, was flankiert ist mit diesen roten Enden. Wenn es uns gelingt, eine Rekombinase zu generieren, die diese Enden erkennt, dann haben wir vorher gesagt, dann müsste es eigentlich dazu führen, dass dieses Virus aus der Zelle herausgelöst wird und damit die Zelle geheilt wird, befreit wird von der Virusinfektion. Und das ist wirklich was vorher so noch niemand gezeigt hat. Und was die Ergebnisse waren eigentlich spektakulär, weil es uns als erstes wirklich gelungen ist, eine HIV-Infektion in der Zelle zu heilen. Wir haben in der Zwischenzeit gezeigt, dass das auch in dem Tiermodell sehr gut funktioniert. Wir stellen uns deshalb, der Plan ist, das in eine Anwendung zu bringen, auch in eine klinische Testung zu bringen. Die Idee dabei wäre ähnlich, wie ich es vorher schon mal gezeigt habe, dass man also einen HIV-Patienten, der ins Krankenhaus kommt, seine eigenen Stammzellen, entweder seine T-Zellen oder vielleicht besser noch seine hämatopoetischen Stammzellen entnimmt, man dann eine Fähre einbringt, die dann die Rekombinase generiert, damit die HIV-Viren aus dem Genom der Zellen herausschneidet und damit praktisch das Immunsystem des Patienten wieder rekonstituiert wird. Und das würden wir ganz gerne an dem Patienten testen. Wir haben sehr gute Voraussetzungen, dass wir das tun können. Also wir haben die ganzen Sachen patentieren lassen, die wir da haben. Wir haben das Ganze mit der regulatorischen Behörde, in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut, durchgesprochen. Wir haben also ein Protokoll entwickelt, wo die sagen, das wäre eine Möglichkeit, eine solche klinische Studie durchzuführen. Im Moment sind wir dabei, die Finanzierung dafür auf die Beine zu stellen. Das ist sehr teuer am Anfang natürlich, sowas zu machen. Und es ist nicht einfach, auch so eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir das hinbekommen. In der Zwischenzeit ist natürlich, und das ist ein Appell irgendwo auch, das ist natürlich ein Gebiet, wenn Deutschland da führend bleiben möchte auch, dann muss man natürlich auch in solche Sachen investieren. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass das extreme Anstrengungen in den USA und China da sind, diese Technologie nach vorne zu treiben. Aber wir denken trotzdem, dass mit der guten Wissenschaft, die wir ja auch in Deutschland und in Europa machen, auch wir vielleicht den einen oder anderen Sputnik damit aufsteigen lassen können. Zum Schluss möchte ich dann nur ganz kurz noch einmal ein bisschen philosophischer werden hier, um das in Ihr Gedächtnis zu bringen. Ich denke, wir sind in einer sehr aufregenden Zeit, leben wir. Wir haben gelernt, praktisch im Buch des Lebens zu lesen. Wir können also die Bücher des Lebens, des Lesens. Wir sind dabei auch zu verstehen, wie die Grammatik funktioniert. Das ist natürlich noch eine wirkliche Herausforderung. Da ist eine sehr komplizierte Grammatik, die in diesem Buch drin steht, die wir noch nicht wirklich verstehen. Aber wir haben auch angefangen, dass wir im Genom schreiben können. Also vom Lesen zum Schreiben in der Sprache des Lebens. Das ist schon was, das muss man sich mal vor Augen halten, was das eigentlich bedeuten kann. Das kann man natürlich für schlechte Sachen benutzen, kann man aber auch für gute Sachen benutzen. Das ist die Aufgabe der Ethik und der Gesellschaft, dass wir das vorgeben und definieren. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass die Gesamtbevölkerung auch daran teilnimmt, diese Grenzen und diese Vorgaben zu machen. Ich glaube, das brauchen wir, denn sonst wird es nicht funktionieren. Damit möchte ich Ihnen danken. Hier ist ein Bild von meinem Labor. Ich möchte insbesondere Professor Hauber vom HPI in Hamburg danken, mit dem wir seit sehr langer Zeit an diesem Projekt mit der Rekombinase gegen HIV arbeiten. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit ist der Vortrag erstmal abgeschlossen.